ganz liebes und herzliches Hallo in meinem Podcast Hundeperspektiven. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um Motivation. Und zwar darüber, warum wir lieber über den Sinn von Motivation als über den Sinn von Leckerlis, Spielzeug und so weiter im Hundetraining sprechen sollten. Ich arbeite ja als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und arbeite mit Menschen zusammen, die ihrem Hund neue Verhaltensweisen beibringen wollen oder eben bestehende Verhaltensweisen ihrer Hunde verändern wollen. Häufig gibt es eben diese Diskussion, ja, nein, Leckerlis. Für mich ist das aber nicht der Punkt. Denn sobald wir nur über Leckerlis, Spiel und Co. sprechen, sprechen wir nicht darüber, was eigentlich viel wichtiger ist. Und zwar, warum wird Verhalten gezeigt? Was ist die Motivation dahinter? Grundsätzlich ist nämlich eines klar. Bevor ein Lebewesen ein Verhalten zeigt, so muss es eine bestimmte Motivation geben, also ein Ziel vor Augen. Ohne Motivation gibt es kein Verhalten. Kein Lebewesen auf dieser Welt zeigt Verhalten, ohne dass es eine Funktion erfüllt, also einen Sinn erfüllt. Bei Hunden gibt es zum Beispiel die sogenannten Funktionskreise, also Verhalten wird gezeigt, um folgende Funktionen zu erfüllen, und zwar sich zu bewegen, für Nahrungserwerb zu sorgen, sich zu orientieren, zu jagen, zu verstoffwechseln, sich auszuruhen und zu pflegen, soziale Kontakte zu haben, also Spiel, Sexualverhalten und auch Konkurrenzverhalten, zu kommunizieren, sich auszudrücken, sich zu schützen und zu verteidigen. Allgemein gilt das und es gibt natürlich sehr rassespezifische, Funktionen. Und zwar zum Beispiel, dass man einem Working Border Collie in der Regel nicht das Hüten beibringen muss oder einem Deutsch-Kurzhaar nicht das Vorstehen am Wild beibringen muss. Einem Working Labrador Retriever nicht das Apportieren mit sanftem Maul. In der Regel nicht. Das Wort Motivation kommt vom lateinischen Motus, was nichts anderes als Bewegung bedeutet. Es geht also um die Bewegungen, die ein Lebewesen ausführt, das ist das Sichtbare, und um alles, was dahinter steckt, also die ganzen Körperfunktionen, die dafür aktiviert werden. Vielleicht kennst du das, wenn du sehr motiviert bist, dass dein Herzschlag steigt, dein Herz vielleicht ein bisschen stärker klopft und du unbedingt dieses Ziel erreichen möchtest. So geht es mir übrigens heute beim Erstellen dieser Podcast-Folge. Ich habe schon wieder x-mal aufgenommen und war schon wieder x-mal nicht zufrieden und ich bin aber so motiviert, das jetzt fertig zu kriegen und dadurch auch ein bisschen gestresster. Ja, das ist auch so dieser positive Stress, den man dann da verspürt. Bei etabliertem Verhalten ist das wiederum nicht so. Also das ist oft so ein Routineverhalten. Die Motorik ist da oft schon automatisiert. Man ist nicht mehr besonders aufgeregt, gestresst. Wenn ich jetzt täglich 4 Podcast-Folgen aufnehme, wird das irgendwann nicht mehr so aufregend sein. Vielleicht denkst du mal an eine Sportart oder ein Handwerk oder vielleicht ans Autofahren, was du schon sehr gut beherrschst. Da ist nicht mehr so viel spürbare Motivation da. Das ist übrigens auch das Ziel im Hundetraining, dass wir Verhalten automatisieren. Dazu muss es aber zunächst, also beim Erlernen von einem neuen Verhalten, irgendeine rationale oder emotionale Motivation geben, dieses Verhalten zunächst einmal ein erstes Mal zu zeigen. und dann immer und immer wieder zu zeigen, also letzten Endes einzuüben. Vielleicht hast du in letzter Zeit auch was Neues gelernt, also ein neues Handwerk, vielleicht Stricken oder Tischlern oder eine neue Sportart, Tanzen. Oder vielleicht hast du gerade das Autofahren oder das Motorradfahren gelernt. Das sind alles relativ komplexe Verhaltensweisen. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Motivation, warum du das gestartet hast, also dein Ziel vor Augen. Vielleicht möchtest du deiner Oma eine Mütze zu Weihnachten stricken. Vielleicht möchtest du tanzen, weil es dich glücklich macht und weil du das mit Freunden machen kannst. Vielleicht hast du Autofahren gelernt, damit du künftig deinen Beruf ausüben kannst. Wie motiviert warst du denn, während du das gelernt hast? Kannst du dich daran erinnern? Wie war dein Gefühl dabei? Je motivierter ich bin, desto stärker das Gefühl. Und je mehr Emotion dahinter steckt, also je mehr ich das wirklich will, dieses Ziel erreichen, desto motivierter bin ich auch. Also beim Hund heißt das, ich möchte dem Dinge beibringen, die entweder in seiner Natur liegen. Das heißt, ich möchte eigentlich intrinsisches Verhalten, also Verhalten, was von innen heraus schon motiviert gezeigt wird, vermehrt gezeigt bekommen. Zum Beispiel freiwillig Aufmerksamkeit oder mein Hund läuft grundsätzlich eigentlich schön an der Leine neben mir her, weil er das halt so zeigt. Dann kann ich eine Motivation hinzufügen, also extrinsisch motivieren, ein bestimmtes Verhalten häufiger zu zeigen. Je mehr es sich lohnt, je emotionaler das Ziel ist, also was vielleicht vorher einfach nur automatisiert, unabsichtlich erlernt war, dass der schön neben mir an der Leine herläuft, wenn ich da jetzt eine positive Emotion hinzufüge, dann ist die Motivation größer. Und letzten Endes auch das Ergebnis. Oder ich möchte dem Hund Dinge beibringen, die gar nicht in seiner Natur liegen. Das heißt, ich muss erstmal eine Motivation finden, dass der dieses Verhalten zeigt. Und wenn ich spreche von nicht in seiner Natur liegen, dann meine ich Verhalten, was eben in diesem Moment, wo ich das mit dem üben möchte, nicht von ihm freiwillig gezeigt wird. Da muss ich dann schauen, dass ich eine Motivation finde. Jetzt gibt es natürlich erwünschte Verhaltensweisen, unerwünschte Verhaltensweisen. Grundsätzlich gilt, wenn ich eine Verhaltensweise nicht haben möchte vom Hund, das heißt, ich möchte, dass der nicht an der Leine zieht oder ich möchte, dass der nicht von mir wegläuft, dann muss ich dem erstmal erklären, welches Verhalten denn das Richtige ist. Denn wie soll der denn wissen, was er stattdessen tun soll? Also muss ich natürlich gucken, dass ich das richtige Verhalten auch trainiere mit dem. Es gibt natürlich auch eine negative Motivation. Die negative Motivation entsteht dann, wenn ein Lebewesen, ein Mensch, ein Hund von etwas wegarbeitet, also etwas entrinnen möchte. In der Regel einem unangenehmen Gefühl entgehen möchte. Also steckt da eine negative Emotion dahinter, sowas wie Angst, Wut, Neid, Eifersucht, Scham, Schuld, Trauer, Ekel. Übrigens sind die Emotionen alle ein Spektrum, also das muss nicht immer starke Angst sein, das kann auch nur leichte Angst oder Unsicherheit sein. Aber grundsätzlich gibt es die negative Motivation, bei der etwas vermieden wird. Das kann ein Vermeiden von innen heraus sein. Das heißt zum Beispiel, ich mache ein bestimmtes berufliches Projekt nicht, weil es mir keinen Spaß macht. Weil es für mich und meine Werte sinnlos ist. Die negative Motivation kann aber auch extrinsisch sein. Das heißt, ich bin vielleicht angestellt und mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte sagen mir, dass ich dieses Projekt machen muss, denn sonst werde ich gefeuert. Und damit ich diesem unangenehmen Gefühl aus dem Weg gehe, verhalte ich mich dementsprechend. Das heißt, im Falle des, ich möchte dieses Projekt nicht machen, sage ich vielleicht, lassen wir es sein, ich möchte mich nicht unwohl fühlen. Im Falle der extrinsischen Motivation, also heißt, der Chef droht mir die Kündigung an oder die Chefin, mache ich es vielleicht trotzdem. Also mache ich das Projekt, um diesem unangenehmen Gefühl der Kündigung zu entgehen und den Konsequenzen natürlich. Wenn wir aber von Motivation sprechen, und das ist zumindest das, was ich darunter verstehe, wenn ich sage, jemand ist motiviert, dann sprechen wir in der Regel ja über die positive Motivation. Also die positive Motivation ist diese Motivation, die ein Ziel vor Augen hat und auf irgendeine Art und Weise eine Funktion oder Bedürfnisse befriedigt und der Mensch oder der Hund in Erwartung eines angenehmen Gefühls ist, das heißt eines schönen Gefühls, einer Belohnung oder auch genannt einem Verstärker. Also zu den positiven Emotionen gehören zum Beispiel beim Menschen Freude, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Vergnügen, Inspiration, Ehrfurcht, Liebe. Bei Hunden spricht man in der Regel von etwas weniger komplexen Emotionen, wobei in meinen Augen da einfach noch nicht so viel erforscht ist. Es ist auf jeden Fall erwiesen, dass Hunde Freude und Freundschaft, Liebe im weitesten Sinne empfinden können. Selbstverständlich gibt es auch nur noch am Rande eine Kombination von beiden Motivationen. Ja, also es kann natürlich sein, dass ich eigentlich mein Projekt total gerne machen will, aber heute geht es mir nicht so gut. Heute habe ich keine Lust drauf. Das heißt, da spielt natürlich positive, negative Emotionen und Motivation auch eine Rolle. Aber diese Mischsachen schauen wir uns jetzt erstmal nicht an. Denn ja, es ist einfach nicht so leicht, die voneinander zu trennen. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal die positive Motivation als solches genauer an. Es ist nämlich sehr spannend zu verstehen, was denn eigentlich in unserem Hirn passiert, wenn wir motiviert sind. Also wir haben ein Ziel vor Augen und unser Gehirn ist in dem Moment in der Erwartung eines Glücksgefühls. In der Psychologie spricht man da vom Wanting, also vom Wollen. Das Ziel wiederum zu erreichen oder erreicht zu haben, bezeichnet man als das Liking, also das Mögen. Und bei Wollen und Mögen, Wanting und Liking, werden unterschiedliche Botenstoffe in unserem Organismus, in unserem Gehirn, im Körper ausgeschüttet. Und bei der Motivation, also beim Wollen, spielt das Dopamin eine riesengroße Rolle. Es ist der wichtigste Botenstoff unseres Belohnungssystems. Also Dopamin wird dann ausgeschüttet, immer wenn eine Belohnung ein Glücksgefühl in Aussicht ist. Das Liking übrigens. Es aktiviert uns und es knipst uns wortwörtlich an, sodass alle unsere Handlungen auf dieses Ziel ausgerichtet werden. Ich möchte diesen Podcast zu Ende bringen und bin angeknipst. Ja. Mein Puls ist ein bisschen höher Mein Herzschlag ist ein bisschen höher. Dopamin spielt übrigens auch im Nahrungserwerb, also beim Menschen, also auch beim Hund, bei der Sexualität und beim Menschen auch in diesen Zeiten beim Shopping oder Social Media eine große Rolle. Das nur als Randnotiz, weil ich das so spannend finde. Also beim Thema Social Media ist das ja eines der größten Themen, weil wenn wir was hochladen, zum Beispiel bei Instagram, und dann immer wieder schauen, ja, ich nehme mein Handy, schaue immer wieder, ob jemand geliked hat oder ob mir jemand geschrieben hat. Auf WhatsApp habe ich da schon irgendwas, warte, ich drücke auf mein Handy, ich schaue mal, ob da wieder was passiert ist. Ist da wieder eine Nachricht aufgeploppt? Dieses aufs Handy drücken und das Handy in die Hand nehmen wird gesteuert von dem Dopamin. Das heißt, ich schaue immer wieder, ah, ist da wieder was? Weil ich so motiviert bin. Und dadurch wird relativ viel Dopamin über den Tag hinaus ausgeschüttet. Und zu viel Dopamin ist auch nicht so gut, weil das kann wortwörtlich süchtig oder abhängig machen. Also auch beim Thema Drogenabhängigkeit, Abhängigkeit im Allgemeinen, ist Dopamin der Protagonist. Denn dieses tolle Gefühl, was man da hat, etwas zu wollen und diesen Drive zu haben, ist häufig noch stärker und eben noch belohnender und toller für den Empfänger als das letztendliche Erreichen des Ziels. Beim Erreichen des Ziels, also bei dem Liking, werden übrigens auch andere Botenstoffe ausgeschüttet. Also da spielen Endorphine, die euphorisieren, und GABA, das so ein bisschen entspannend und angst- und stresslösend wirkt, eine übergeordnete Rolle. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Also du merkst schon, also Dopamin ist total wichtig für die Motivation, für uns, für unsere Hunde. Aber zu viel Dopamin ist auch nicht gut. Es gibt Hunde, bei denen der Dopaminspiegel schon angeboren, also in der Genetik verankert, höher ist als bei anderen Hunden. Also zum Beispiel beim belgischen Schäferhund, beim Malinois oder beim deutschen Schäferhund. Und wenn du diese Hunde schon mal gesehen hast, dann siehst du sicher, dass die immer so ein bisschen angeknipst sind. Man spricht da auch von einem Trieb oder einem Drive, den diese Hunde von Natur aus haben. Das heißt nichts anderes, als dass sie förmlich auf der Suche nach Belohnungen in der Umwelt sind, also sehr leicht und schnell motivierbar sind. Und deswegen werden diese Hunde übrigens auch sehr gerne als Diensthunde oder als Gebrauchshunde eingesetzt, also zum Beispiel bei der Polizei oder als Spürhund. Und sogar häufiger werden sie für, also zum Beispiel Drogenspürhund, eingesetzt als Bracken oder andere Hunde, bei denen von der Genetik her die Nase eigentlich besser wäre. Also Bracken wären zum Beispiel von der Genetik her besser für diese Nasenarbeit geeignet, was die Riechfunktion betrifft. Aber sie sind nicht so gut motivierbar. Sie sind häufig eher so gemütliche Zeitgenossen. Man sieht auch sehr selten Bracken im Obedience. Es gibt immer Ausnahmen, das ist überhaupt nicht die Frage. Ich spreche immer jetzt von vom Durchschnitt. Und das finde ich total spannend, weil man da eigentlich diese Hunde einsetzt, die eben besser motivierbar sind. Das hat nämlich natürlich auch Nachteile, denn wer schon mal mit Mali oder deutschen Schäferhund oder so gearbeitet hat, wird auch wissen, dass diese Hunde häufig auch zu Unruhe tendieren, zu Hippeligkeit und zu einer höheren Reaktivität, also schneller auf 180 sind. Und wenn du dich da vielleicht hineinversetzt, wenn du immer dieses motivierte Gefühl hast und immer da ganz, ganz oben bist auf diesem Dopaminspiegel, vielleicht in der Arbeit immer super Drive hast, es zu erreichen, dann wirst du merken, dass dein allgemeiner Stresslevel einfach sehr steigt und sehr weit oben ist. Und dass du dann vielleicht reizbarer bist im Alltag, schlechter schläfst, schlechter zur Ruhe kommst, schlechter abschalten kannst. Und genauso ist das auch bei den Hunden. Und das wird den Hunden eben teilweise auch schon in der Genetik mitgegeben. Das heißt, darauf habe ich nur Einfluss in der Wahl des Hundes. Also wenn ich einen Hund adoptiere, dann sollte ich mir dessen bewusst sein, dass es Hunde gibt, die schneller angeknipst sind und Hunde gibt, die weniger schnell angeknipst sind. Und das hat, wie gerade schon gesagt, Vor- und Nachteile. Das ist klar. So, wie kann ich jetzt beeinflussen, dass mein Hund motiviert ist? Grundsätzlich gibt es mal eine Hauptgrundvoraussetzung, die befriedigt sein muss, damit der Hund überhaupt sowas wie Motivation, positive Motivation zeigen kann. Und zwar, die Grundbedürfnisse sind gestillt. Ein Hund, der gutes Futter bekommt, genügend Flüssigkeit bekommt, der genug schläft, also 16 bis 18 Stunden am Tag, der sich körperlich betätigen, geistig betätigen kann, auch mit der Nase betätigen kann, der ausgeglichen ist, also nicht zu viele Stressoren oder zu viel Stress in seinem Leben hat und vor allem der auch gesund ist, ist Voraussetzung, um mit dem arbeiten zu können. Ich sage das so häufig in meinen Trainings, wenn der Hund nicht gesund ist, dann brauchen wir nicht trainieren. Wenn der Hund kein gescheites Futter kriegt und die ganze Zeit Magenkrummeln hat oder irgendwelche Nährstoffmängel hat oder der nicht genügend schläft, dann brauchen wir nicht anfangen, den Hund zu motivieren oder zu trainieren. Weil dann trainierst du dich dumm und dämlich. Wenn diese Basis nicht stimmt, klappt das nicht. Dann kann ich auch schwer meinen Hund motivieren. Das heißt, meistens, wenn ich einen Hund vorfinde, der in meinen Augen sehr unmotiviert scheint, schaue ich mir erstmal diesen Part an. Sind denn die Grundbedürfnisse gestillt? Und wenn diese Basis dann stimmt, dann kommt jetzt der Lehrer oder die Lehrerin, beziehungsweise der Trainer oder die Trainerin ins Spiel. Und zwar, ja, möchte ich ja jetzt meinem Hund etwas beibringen. Dazu muss ich als allererstes abchecken, wo arbeite ich mit meinem Hund? Also ist die Lernumgebung sicher für den Hund? Kennt der Hund die Lernumgebung? Wenn du schon mal was Neues gelernt hast, wirst du sicher merken, dass man in der ersten Stunde oder in der ersten Einheit häufig erstmal Zeit braucht, um sich zu orientieren. Also zu schauen, wo bin ich hier, wer ist hier aller, was sind das für andere Personen im Raum, wo sind die Toiletten, wo gibt es hier was zu trinken, was passiert hier überhaupt, wie ist das Licht, wie ist die Stimmung. Das ist total wichtig, nicht zu unterschätzen, auch beim Arbeiten mit dem Hund und auch nicht zu unterschätzen in der Motivation. Fühlt sich der Hund wohl in seiner Lernumgebung? Und dann geht es um den Lehrer oder die Lehrerin selber. Lehrer klingt immer so nach Schule. Also deswegen spricht man ja von TrainerInnen. Aber im Grunde sind das die Lebewesen, die anderen Lebewesen etwas beibringen. Ist also der Mensch, der mit dem Hund arbeitet, für den Hund, also aus Sicht des Hundes, grundsätzlich vertrauenswürdig und grundsätzlich kompetent? Besteht da eine Bindung? Ich kann nicht von einem Menschen etwas lernen, dem ich misstraue, den ich seltsam finde, der mir unangenehm ist, der vielleicht so impulsiv handelt und in meinen Augen total, ja, einfach, ja, mich in ein schlechtes Gefühl versetzt. wenn ich eine Person vor mir habe, der ich vertraue, wo ich weiß, die ist nachsichtig mit mir und trotzdem konsequent und kompetent, also die Person weiß, was sie tut, ja, dann kann ich mich da viel besser drauf einlassen. Und übrigens ist die gute alte Konsequenz, von der immer alle sprechen, nichts anderes als Kompetenz des Lehrers oder der Lehrerin, des Trainers, der Trainerin, einem bestimmten Plan zu folgen und diesen aufrechtzuerhalten. Hat also nichts mit Strenge zu tun. Dann sollte die Trainerin oder der Trainer den Lerner, den Lernenden, den Schüler, den Hund kennen. Ja, also das, was ich gerade oben schon gesagt habe oder vorher schon gesagt habe, Rasse, Lerngeschichte, Körpersprache, was hat mein Hund bisher gelernt? Bin ich der erste Mensch, mit dem der Kontakt hat oder war der vielleicht schon bei wem anderen? Kleiner Exkurs, ich hatte Kunden im Training mal, die mit einem Hund aus zweiter Hand kamen. Und dieser Hund hatte Vorbesitzer, die diesen Hund in ein Trainingscamp geschickt haben. Und da wurde der, ich sag's mal auf gut Deutsch, gedrillt. Also da wurde Sitzplatz mit Leinenruck und Einschüchterung geübt. Und Stopp übrigens auch. Und da bin ich aber erst drauf gekommen, weil wir nämlich ein Markersignal, also da komme ich auch mal noch dazu, aber ein Markersignal etabliert haben, das Top hieß. Und der Hund, immer wenn ich dieses Top gesagt habe und ihm ein Leckerli geben wollte, zusammengezuckt hat mehr oder minder und eingefroren ist und sich von mir abgewendet hat, also gemieden hat. Er hat weggearbeitet von diesem Ziel, also vom Leckerli im Endeffekt. Und das war absolut nicht das, was wir wollten. Und dann habe ich die Kundin gefragt, ob der Hund denn schon mal vielleicht einen Stopp gelernt hat. Und dann sagt sie, ja, sie glaubt schon, weil das hatte ihnen der Vorbesitzer mitgegeben, dass der mal einen Stopp gelernt hat. Und zu dem Zeitpunkt war ich zu 100% sicher, dass der Hund das nicht über positive Motivation gelernt haben konnte. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns natürlich dann auch für ein anderes Signal als Top entschieden, weil das schon so negativ belegt war. Das heißt, die Lerngeschichte ist extrem wichtig und das, was ich auch gerade schon angesprochen habe, die Körpersprache. Ja, weil nur wenn ich das sehe, dass mein Hund reagiert, dass mein Hund vielleicht mich meidet, dann kann ich sehen, was der gerade für ein Gefühl hat vielleicht. Und das gilt übrigens auch für die Motivation, also für die positive Motivation. Denn ich muss erkennen, ob mein Hund wirklich positiv motiviert ist, mit mir zu arbeiten. Also das sehe ich ganz gut, indem ich die Bewegungsabläufe beobachte. Ich habe es ja gerade vorher schon gesagt, Motivation erhöht den Puls, erhöht die Atemfrequenz, den Herzschlag und damit werden auch die Bewegungsabläufe schneller. Es werden auch bei Hunden häufig, wenn die schon eine kleine Lerngeschichte haben, dann bestimmte Verhaltensweisen angeboten, sowas wie Sitz oder Pfote, die sie schon in der Vergangenheit gelernt haben. Das heißt, sie sehen, für was sie arbeiten, vielleicht ein Leckerli, vielleicht ein Spielzeug, vielleicht irgendwas, was gerade in der Hand des Menschen ist, ein Stöckchen oder so, und bieten alles Mögliche an. Sitz, Platz, hopp. Und dann geht das manchmal hintereinander, weil sie total verhaltenskreativ werden und sich wortwörtlich anknipsen, um an dieses Ziel zu kommen. Das macht man sich übrigens auch im Training zunutze, ja, dass eben solche Verhaltensweisen dann häufig gezeigt werden. Also letzten Endes dann Lernen stattfinden kann. Da sind wir aber noch nicht. Wir sind ja erstmal bei der Motivation. Wenn du jetzt irgendwas in der Hand hältst, womit du deinen Hund motivieren möchtest, Also gehen wir mal von einem Stückchen Futter aus, einem Leckerli. Und dein Hund schaut das einmal kurz an und geht dann schnüffeln. Das heißt, er nimmt das wahr und geht dann weg. Oder er nimmt das wahr und rennt dann zum Hundekumpel. Oder er nimmt das wahr und rennt dann zum Schwimmen in den Fluss. Dann kannst du zu 99%, 100% davon ausgehen, dass das in diesem Moment für ihn kein Ziel vor Augen ist, somit keine Motivation auslöst und auch keine Belohnung ist. Du kannst noch so tolle Leckerlis in deiner Futtertasche dabei haben. Wenn du das deinem Hund vor die Nase hältst und er nicht bereit ist, an dieses Stückchen Futter zu kommen, dann ist es keine Belohnung. Dann wird es auch nicht zum erwünschten Verhalten führen. Das heißt, du kannst in dem Moment auf gut Deutsch nicht mit dem arbeiten und nicht irgendein Verhalten herbeiführen, was du haben möchtest. Und du kannst auch nicht Verhalten damit bestätigen, sodass es in Zukunft häufiger gezeigt wird, also verstärken, weil es wird das Verhalten nicht verstärken. Es kann übrigens an einem anderen Tag, in einer anderen Umgebung wieder ganz anders sein. Es kann zum Beispiel sein, dass der Hund zu Hause total gerne für sein Trockenfutter arbeitet und draußen, wenn eine Wiese ist und viele Schnupperstellen und so, einfach die Motivation höher ist, zu dieser Wiese hinzuschnüffeln, als für dieses Trockenfutter zu arbeiten. Also heißt, da muss ich auch immer schauen, was habe ich für eine Lernumgebung und was motiviert meinen Hund in dieser konkreten Situation. Als allerletztes solltest du dir unbedingt noch Gedanken machen, ob du selbst motiviert bist. Ob du motiviert bist, deinen Hund zu motivieren. Wenn das nicht dein Ding ist, deinen Hund zu motivieren, dann wird es schwierig. Es ist super wichtig, seine Stimme einzusetzen, seine Stimmung einzusetzen. Okay, die Stimmung meines Hundes war gerade nicht die beste. Deswegen habe ich kurz unterbrochen. Der Nachbar hat gestört. Also, du solltest fähig sein, deine Stimmung einzusetzen, deine Körpersprache richtig einzusetzen und natürlich auch die richtigen Hilfsmittel zu nutzen, um deinen Hund zu motivieren. Dazu gehört selbstverständlich Futter, dazu gehört selbstverständlich Spiel und dazu gehören alle Dinge, die dein Hund gerne tut. Also da gibt es ein riesengroßes Spektrum. Nur sind halt Leckerlis und Spielzeug manchmal etwas praktischer zum Einstecken als ein Erdhaufen zum Buddeln oder eine Hasenfährte zum Schnuppern. Ich kann wahnsinnig viel beeinflussen, wie ich dieses Spielzeug gebe, wie ich das Leckerli verabreiche. Und unterschätzt das nicht, dass deine Stimmung und deine Überzeugung von dem, was du tust, eine riesengroße Rolle spielt und auch deine Emotionen. Es ist erwiesen, dass je emotionaler eine Lernerfahrung ist, je emotionaler ein Ziel vor Augen ist, also je mehr gute Gefühle das auslöst, desto besser wird das auch im Gehirn verankert, also letzten Endes wird sich besser daran erinnert. Das kennst du vielleicht selber, dass du dich an Dinge, die besonders emotional waren in deinem Leben, noch länger erinnerst als Dinge, die vielleicht eher irrelevant waren. Und damit du dich jetzt an diese Folge noch erinnern kannst, fasse ich dir an der Stelle noch einmal zusammen, welche in meinen Augen die allerwichtigsten Punkte sind, um deinen Hund zu motivieren. Die Grundbedürfnisse deines Hundes müssen gedeckt sein. Außerdem sollte die Bindung zu dir als die Trainerin deines Hundes stimmen und du solltest fähig sein, mit deinem Hund zu kommunizieren und auch ihn zu verstehen und seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und zu allerletzt solltest du an dir selbst arbeiten, die Lernumgebung richtig gestalten und auch selber gewillt sein, etwas zu verändern. Ich hoffe, du konntest dich heute ein bisschen in deinen Hund hineinversetzen und hast verstanden, warum ganz am Anfang die Motivation kommt. Deine Motivation und die von deinem Hund. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen, hochmotivierten, ganz schönen Tag. Und ich freue mich natürlich, wenn du abonnierst, weiterempfiehlst und bewertest. Und wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis bald, deine Lina.